Am nächsten Abend stattete Arthur Scheweck einen Besuch ab. Paul musste auf der Lauer gelegen haben, denn wenige Minuten nachdem Efor den alten Mann eingelassen hatte, kam auch er und erkundigte sich mit bezaubernder Sorge nach Schewecks angeschlagener Gesundheit. »Sie haben in den letzten Wochen viel zu viel gearbeitet, Scheweck«, erklärte er. »Sie dürfen sich nicht so überanstrengen.« Er setzte sich nicht, sondern verabschiedete sich gleich darauf wieder, ein Muster an Zuvorkommenheit. Arthur sprach über den Krieg in Benbili, der sich, wie er es ausdrückte, zu einem Unternehmen großen Stils auswuchs. »Sind die Menschen in diesem Land denn mit dem Krieg einverstanden?«, fragte Scheweck, um einer Erörterung militärischer Strategien zuvorzukommen. Er hatte sich darüber gewundert, dass die Vogelfutterpresse gar keine moralische Stellungnahme über das Thema brachte. Sie hatte ihre pathetischen Sensationsmeldungen aufgegeben und wiederholte oft wortgetreu den Text der von der Regierung herausgegebenen Telefax-Bulletins. »Einverstanden? Ja, glauben Sie denn, wir würden zulassen, dass die Tuvianer über uns herfallen? Unser Status als Weltmacht steht auf dem Spiel.« »Aber ich meinte die Menschen, nicht die Regierung. Die Menschen, die an der Front kämpfen müssen.« »Ach, was bedeutet denen das schon? Die sind an Massenaushebungen gewöhnt, dafür sind sie doch da, mein Lieber, um für ihr Heimatland zu kämpfen, und ich sage Ihnen, es gibt keinen besseren Soldaten auf Erden als den gemeinen Joti-Soldaten, der zum absoluten Gehorsam erzogen ist. In Friedenszeiten mag er sentimentalen Pazifismus vorziehen, aber der Mumm ist da, direkt unter der Oberfläche. Der gemeine Soldat ist immer die größte Ressource unserer Nation gewesen. So haben wir unsere Führungsstellung errungen.« »Indem sie über Kinderleichen gehen?«, fragte Scheweck. Aber aus Zorn oder vielleicht aus einem uneingestandenen Widerwillen dagegen den Alten zu kränken, so leise, dass Arthur ihn nicht hörte. »Nein«, fuhr Arthur fort, »in diesen Menschen werden sie einen stahlharten Kern entdecken, wenn ihre Heimat vom Feind bedroht ist. Gewiss, in Nio und den Industriestädten gibt es immer ein paar Unruhestifter, die zwischen den Kriegen Lärm schlagen, aber es ist großartig, wenn man sie sieht, wie diese Leute eine geschlossene Front bilden, sobald die Fahne in Gefahr ist. Ja, ich weiß, Sie wollen das nicht so recht glauben. Das Problem bei Ihrem Odonismus, mein Lieber, ist, dass er zu weiblich ist. Er bezieht die virile Seite des Lebens nicht mit ein. Blut und Stahl, der Glanz der Schlacht, wie der alte Dichter sagt. Ihr versteht nicht, was Mut bedeutet, die Liebe zur Fahne.« Scheweck schwieg eine Minute lang. Dann sagte er freundlich, »Das mag teilweise zutreffen, jedenfalls haben wir keine Fahne.« Als Arthur fort war, kam Efor, um das Tablett mit dem Abendessen zu holen. Scheweck hielt ihn zurück. Er trat ganz dicht vor ihn hin, sagte, »Entschuldigen Sie, Efor«, und legte einen Zettel auf das Tablett, auf den er geschrieben hatte, »Gibt es in diesem Zimmer ein Mikrofon?« Der Diener neigte den Kopf und las, sehr langsam. Dann hob er den Kopf wieder und sah Scheweck lange aus dieser kurzen Entfernung an. Dann wanderte sein Blick sekundenlang zum Rauchabzug des Kamins hinüber. »Schlafzimmer?«, fragte Scheweck auf dieselbe Art. Efor schüttelte den Kopf, setzte das Tablett ab und folgte Scheweck ins Schlafzimmer. Mit der Geräuschlosigkeit eines guten Dieners zog er die Tür hinter sich ins Schloss. »Habe ich gleich am ersten Tag beim Staubwischen entdeckt«, erklärte er, mit einem Grinsen, das die Falten in seinem Gesicht zu harten Furchen vertiefte. »Hier drin nicht?« Efor zuckte die Achseln. »Hab jedenfalls keins gefunden. Können da drin das Wasser laufen lassen, Herr, wie in diesen Spionagegeschichten.« Sie gingen hinüber in den prachtvollen, gold- und elfenbein verzierten Tempel des Nachtstuhls. Efor drehte die Hähne auf und musterte anschließend die Wände. »Nein«, sagte er, »ich glaube nicht. Und Spionaugen würden mir auffallen, habe ich gelernt, als ich mal bei einem Mann in New York gearbeitet habe. Wenn man sie kennt, sieht man sie auch.« Scheweck zog einen anderen Zettel aus der Tasche und zeigte ihn Efor. »Haben Sie eine Ahnung, woher das hier kommt?« »Es war der Zettel, den er in seinem Mantel gefunden hatte. Schließe dich uns, deinen Brüdern, an.« Nach einer Pause, er las sehr langsam und bewegte dabei die Lippen, antwortete Efor, »Ich weiß nicht, woher das kommt.« Scheweck war zutiefst enttäuscht. Ihm war nämlich der Gedanke gekommen, dass Efor selbst die beste Gelegenheit hatte, unauffällig einen Zettel in die Tasche seines Herrn zu stecken. »Weiß aber, von wem es kommt. Ungefähr.« »Von wem denn? Wie kann ich Sie treffen?« Abermals eine Pause. »Das ist gefährlich, Herr Scheweck.« Er wandte sich ab und drehte die Wasserhähne stärker auf. Ich will Sie da nicht mit reinziehen. Wenn Sie mir nur sagen könnten, wohin ich mich wenden muss, wonach ich fragen muss, und wenn's nur ein Name ist. Eine noch längere Pause. Evas Gesicht wirkte verkniffen und hart. Ich, begann er und hielt wieder inne. Dann sagte er plötzlich sehr, sehr leise, »Hören Sie, Herr Scheweck, die Leute brauchen Sie, wir brauchen Sie, aber Sie wissen ja nicht, wie es ist. Wie wollen Sie sich verstecken, ein Mann wie Sie, so wie Sie aussehen? Dies hier ist eine Falle, aber hier ist alles eine Falle. Sie können weglaufen, aber Sie können sich nicht verstecken. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Ich kann Ihnen Namen geben, sicher. Fragen Sie irgendeinen Njoti, der wird Ihnen sagen, wohin Sie sich wenden müssen. Wir haben die Nase voll, gestrichen voll. Wir brauchen Luft, um atmen zu können. Aber wenn man Sie nun erwischt, erschießt, wie ist mir dann wohl zumute? Ich arbeite seit 8 Monaten für Sie. Ich mag Sie, bewundere Sie. Die anderen drängen mich die ganze Zeit. Ich sage, nein, lasst ihn in Ruhe. Er ist ein guter Mensch. Er hat mit unseren Problemen nichts am Hut. Lasst ihn dorthin zurückkehren, von wo er gekommen ist, dorthin, wo die Menschen frei sind. Lasst doch wenigstens einen aus diesem gottverdammten Gefängnis entkommen, in dem wir leben. Ich kann nicht zurück. Noch nicht. Ich möchte diese Leute treffen. Eva schwieg. Vielleicht war es die lebenslange Gewohnheit des Dienens, des Gehorchens, die ihn schließlich veranlasste, zu nicken und leise zu flüstern. Tuyo Maeda. Zu dem müssen Sie. Schelmengasse, in der Altstadt, Lebensmittelgeschäft. Paul sagt, ich darf den Campus nicht verlassen. Sie könnten mich aufhalten, wenn Sie sehen, dass ich in den Zug steige. Vielleicht mit dem Taxi, schlug Eva vor. Ich werde Ihnen eins rufen. Sie gehen die Treppe runter. Ich kenne Kai Oyemon vom Taxistand. Der ist in Ordnung, aber ich weiß nicht recht. Gut, jetzt sofort. Pa war gerade hier. Er hat mich gesehen, er glaubt, dass ich zu Hause bleibe, weil ich krank bin. Wie spät ist es? 7:30. Wenn ich jetzt gehe, habe ich die ganze Nacht Zeit, mein Ziel zu suchen. Rufen Sie mir das Taxi, Evor. Ich werde Ihnen ein paar Sachen einpacken, Herr. Was für Sachen? Sie brauchen Kleider. Ich trage Kleider, machen Sie schon. Aber Sie können doch nicht ohne alles gehen, protestierte Ivor. Diese Tatsache schien ihn mehr zu beunruhigen als alles andere. Haben Sie Geld? Oh ja, das muss ich mitnehmen. Scheweck war nicht mehr zu halten. Ivor kratzte sich mit grimmiger Miene am Kopf, ging aber zum Telefon im Korridor, um das Taxi zu rufen. Als er zurückkam, wartete Scheweck bereits im Mantel vor seiner Wohnung. Gehen Sie nach unten, erklärte Ivor widerwillig. Karl ist in 5 Minuten an der Hintertür. Sagen Sie ihm, er soll die Straße durchs Wäldchen nehmen. Da gibt es keinen Kontrollpunkt wie am Haupttor. Fahren Sie bloß nicht durchs Haupttor. Dort werden Sie mit Sicherheit angehalten. Werden Sie dafür bestraft werden, Eva? Sie flüsterten beide. Ich weiß ja gar nicht, dass Sie fort sind. Morgen früh sage ich, dass Sie noch nicht auf sind. Dass Sie noch schlafen. Das wird Sie eine Weile hinhalten. Scheweck packte ihn bei den Schultern, umarmte ihn, schüttelte ihm die Hand. »Danke, Evor.« »Viel Glück«, antwortete der Mann verwirrt. Aber Scheweck war schon verschwunden.